Es ist der 31. Dezember 1999, kurz vor Mitternacht. Und im russischen Fernsehen läuft ein Programm, wie es nie zuvor und auch danach nie mehr zu sehen war.
Heute ist ein ungewöhnlich wichtiger Tag für mich. Ich möchte ein bisschen mehr sagen, als ich es normalerweise tue. Ich möchte Sie um Vergebung bitten für die Tatsache, dass viele unserer Träume nicht in Erfüllung gegangen sind.
Russlands Präsident Boris Jelzin hält seine Neujahrsansprache. Die Gesichtsmuskeln des Machtpolitikers bewegen sich genauso wenig wie der Schmuck am Weihnachtsbaum hinter ihm. Aber die Worte, die Jelzin spricht, stellen das gesamte Machtgefüge des riesigen Reiches auf den Kopf.
Ich habe alles getan, was ich konnte. Ich möchte Lebewohl sagen. Ich möchte sagen, jedem Einzelnen von euch, seid glücklich. Ihr habt es verdient, glücklich zu sein. Und ihr habt es verdient, glücklich und friedlich zu sein. Frohes neues Jahr. Aber lauft, meine Lieben.
Dann öffnet Jelzin die Tür seines Büros und begrüßt einen dünnen Mann mit ausdruckslosem Gesicht und großen Augen. Wladimir Putin, seinen Nachfolger. Jelzin wünscht ihm viel Glück, übergibt eine Dokumentenmappe und damit sozusagen auch die Räumlichkeiten. Dann verabschiedet er sich in die Moskauer Winternacht.
Und stolziert dann sozusagen im Licht der Kameras, wirft sich den Mantel über und geht hinaus über den Roten Platz ins Rentnerdasein. Also das ist ein wunderbar inszenierter Abgang. Das ist sozusagen der Höhepunkt dieser Aktion Nachfolger. Und was Putin gleich in der ersten Nacht macht, nämlich in der Neujahrsnacht, er fliegt hinunter nach Tschetschenien und tritt dort vor die Soldaten und sagt, ich bin für ein starkes Russland, ich werde mich dafür einsetzen. Also er beginnt sozusagen den Wahlkampf, den beginnt er ausgerechnet bei der Armee in Tschetschenien.
Putins Aufstieg vom Reformer zum Imperialisten. Gerade wird in Russland gewählt. Bis Sonntag noch können die Menschen abstimmen, wer Präsident sein soll. Das Ergebnis steht allerdings schon fest. Wladimir Putin bleibt Präsident. Denn Wahl kann man das Ganze eigentlich kaum nennen. Aber wie kam Putin an diesen Punkt? Dazu präsentieren wir bei 8 Milliarden eine vierteilige Serie zu Putins Aufstieg. Und dies ist Folge 1, Putin der Unbekannte. 1999 war Boris Jelzin am Ende. Er hatte Russland erst von der Sowjetwirtschaft befreit und dann an die Oligarchen verscherbelt, dabei das Vertrauen des Volkes verloren. Aber noch sah sich sein Familienclan als mächtig genug an für einen verwegenen Plan. Der alte, abgewirtschaftete Präsident musste weg, ob er wollte oder nicht. Ein neuer musste installiert werden. Ein Mann, der die riesigen Probleme des Landes in den Griff kriegen kann. Ein Gegenentwurf zu Jelzin, dem das Volk seine Stärke auch glaubte. Gleichzeitig aber so steuerbar, dass die Familie Macht und Einfluss behielt. Also kein bereits bekannter, in Russland etablierter Politiker. Und Wladimir Putin kannte 1999 noch niemand.
Ja, überraschend war die Wahl auf jeden Fall. Nicht für die Jelzin-Familie natürlich, aber für alle anderen drumherum auf jeden Fall. Nicht nur für Journalisten oder für das russische Volk selbst oder für das Ausland, sondern auch für alle Politologen und jeder, der mit Politik in Moskau zu tun hatte.
Ab 1983 war Christian Neff Korrespondent in Moskau. Ab 1991 für den Spiegel. Er hat den Zerfall des Sowjetreiches als Journalist und Experte beobachtet. Und auch den Werdegang Wladimir Putins. Für diese Sonderserie erzählt er davon, wie jener ehemalige KGB-Kader der von Jelzins Familie auserwählte Nachfolger wurde. Wie er die Chance nutzte, zum mächtigsten Mann Russlands aufzusteigen. Wie er sein Heimatland zu einer Autokratie nach seinen Vorstellungen und seinen Ängsten formte. Und warum die Ukraine immer einen entscheidenden Faktor in Putins Überlegungen darstellte.
Die USA sind ein krankes Land. AIDS, AIDS, AIDS. Außerdem Drogen und Kaugummi. Sogar Millionen von Amerikanern hassen Clinton und diese amerikanische Antizivilisation. Reagan nannte die Sowjetunion das Reich des Bösen. Nein, die Sowjetunion war ein menschenfreundlicher Staat, ein hervorragender Staat. Millionen Russen fühlten sich ausgezeichnet, waren stolz. UdSSR, Hymne der Sowjetunion.
Гимн Советского Союза.
Союз нерушимый, республик свободный, навеки сплотила Великая Русь.
Nach Gorbatschow, nach dem Ende der Sowjetunion, gab es eine kurze Phase der USA-Euphorie in Russland. 1996 war das schon wieder ganz anders. Nicht wenige machten Bill Clintons Regierung für den eigenen Niedergang verantwortlich, weil die amerikanischen Aufbauhilfen nach 1991 unkontrolliert in dunklen Kanälen verschwunden seien, ohne dem Volk und dem Land zu helfen. Heute gelten die 90er Jahre als Dekade der Demütigung in Russland. Man muss das bedenken, wenn man Wladimir Putins Aufstieg betrachtet. Auch wenn Wladimir Schirinowski, der gerade singend zu hören war, sicherlich zu den schrillsten US-Kritikern gehörte. Aber im Präsidentschaftswahlkampf jenes Jahres 1996 hatte sogar ein rechtsnationaler Politclown wie Schirinowski erheblichen Zuspruch. Bei der Duma-Wahl im Jahr zuvor war seine Partei LDPR zweitstärkste Kraft geworden, hinter den Kommunisten.
Man muss natürlich an der Stelle auch noch darüber reden, was das für eine Zeit war, diese 90er Jahre. Wir können uns erinnern, es war ein totales Chaos. Es hat den großen Reformversuch gegeben nach dem Ende der Sowjetunion 1992. Aber der Effekt trat eben nicht ein. Es führte zu keinem Wirtschaftswunder, sondern im Gegenteil zu Produktionsrückgang, einem gewaltigen Produktionsrückgang. Viele Betriebe machten zu. Die Inflation war stellenweise mehrere 100% hoch, wenn wir das vergleichen mit unserer heute, 2-3%, gar nicht zu vergleichen. Dann kam noch vieles andere hinzu, die Asienkrise. Der Ölpreis war im Keller, auch ein ganz wichtiger Punkt. Russland hatte viel Öl, aber das nützte ja damals gar nichts, weil der Preis war völlig im Keller. Und 1998 kam noch die innenpolitische Instabilität dazu, denn die Steuereinnahmen waren weitgehend ausgefallen. Man konnte die fälligen Staatsanleihen nicht mehr bedienen. Der Internationale Währungsfonds entschied, keine Kredite mehr an Russland zu geben. Also die Wirtschaft brach zusammen. Man behalf sich damals damit, dass die russische Zentralbank die Notbremse zog, also man stoppte die Rückzahlung der Staatsschulden und gab die Stützung des Rubelkurses auf, wodurch der dann 2/3 seines Außenkurses verlor und die Russen selbst verloren zum großen Teil ihrer Ersparnisse. Das war also eine ganz dramatische Zeit. Ein großer Teil der Bevölkerung war verarmt. Und nun stand man an dem Punkt, was machen wir nun? Der Jelzin-Umgebung war klar, es geht mit den Liberalen nicht mehr weiter, weil sie waren verbrannt worden praktisch. Sie suchten jetzt einen konservativen Typen, möglichst mit militärischem Hintergrund oder Hintergrund aus dem Sicherheitsbereich.
Das war die Stimmung in Russland zu jener Zeit. Boris Jelzins Familienclan hatte mit der plötzlichen Umstellung auf Kapitalismus etliche Oligarchen walten und zu Reichtum kommen lassen. Geschäftsleute in Anführungszeichen, die sich in der Gunst der Stunde die riesigen Staatsbetriebe des Sowjetreiches angeeignet hatten. Die Familie im weiteren Sinne waren vor allem Tanja und Valja, Jelzins Tochter Tatjana Djatschenko und sein Schwiegersohn Valentin Jumaschew, Chef der russischen Präsidialverwaltung. Dazu die Tanja und Valja nahestehenden Oligarchen Boris Beresowski und Roman Abramowitsch. Das Volk selbst war enttäuscht. Von Jelzin und dem amerikanischen Versprechen auf Freiheit und Wohlstand. Viele Menschen in Russland sehnten sich nach klaren Verhältnissen zurück. Und nationalkonservative Parolen kamen besser an als die gescheiterten Reformen. Jelzin tritt aus der Kommunistischen Partei aus und verbietet danach die KPDSU des Sowjetreiches. Nach dem Verbot gründen sich die Kommunisten unter dem neuen Parteinamen Kommunistische Partei der Russischen Föderation, kurz KPRF, neu.
Die Kommunisten waren unwahrscheinlich erstarkt in diesem Jahrzehnt. Sie waren eigentlich die stärkste Partei. Und die hatte im Grunde die Wahlen, die 1996 stattfanden, hatte sie im Grunde gewonnen. Ja. Nur durch eine große Fälschung und durch eine große Schlacht in den Massenmedien mit Hilfe der Oligarchen hatte man sie unterdrücken können und Jelzin nochmal zu einem Sieg geführt, obwohl der nur noch 5% Unterstützung hatte in der Bevölkerung. Also die Kommunisten spielten eine Riesenrolle und die waren natürlich konservativ, nationalkonservativ eingestellt und wollten zurück zur Sowjetunion, wollten sozusagen all das wieder haben, was die Reformer mit Bedacht eben abgeschafft hatten. Das fand natürlich Widerhall in der Bevölkerung. Also sie brauchten so einen Typen, der all das aufnimmt, sozusagen der dem Land wieder eine Bedeutung verleiht. Auch im Ausland glaubte ja keiner mehr. Also man nahm Russland nicht mehr ernst. Es war wirtschaftlich schwach geworden, militärisch schwach. Also sie wollten dieses Land wieder stark machen. Und dazu suchten sie eben einen solchen Typen. Und da müssen sie so in dieser Zeit auf Putin aufmerksam geworden sein, also etwa 1998, den sie als sehr willensstark bezeichneten und erkannten. Das übrigens sagen alle immer, mit denen ich gesprochen habe, immer wieder. Ich traf dann irgendwann im Exil schon den großen Oligarchen Boris Berezovsky. In London war der, da war der schon geflüchtet und entmachtet. Der hatte Putin wesentlich mit auf den Präsidentensessel geschoben und sagte mir, er hat ihn immer als sehr, sehr willensstark und effizient erlebt. Also das ist eindeutig von vielen belegt.
Boris Berezovsky ist ein Name, den man kennen muss, wenn es um Putins Aufstieg geht. Denn der Medienoligarch trug maßgeblich dazu bei, den Mann aus St. Petersburg populär zu machen, wie wir noch hören werden. 1996 ruft der Chef der russischen Präsidialverwaltung Wladimir Putin aus St. Petersburg nach Moskau. Und Putin wird Teil dieser Kremlverwaltung. Genauer kommt er in die Liegenschaftsabteilung.
Also diese Abteilung, die zuständig ist für den Eigentumsbesitz von der Kremlverwaltung. Und das ist das Interessante. Wir haben das ja damals alles nicht gesehen, nicht verfolgt, weil das spielt sich in den Innereien des Machtapparates ab, wie er innerhalb dieser Kremlverwaltung ganz schnell aufsteigt. Also er ist binnen kurzer Zeit, binnen eines Jahres, wird er dann stellvertretender Kanzleileiter des Präsidenten Boris Jelzin. Und im Mai 1998 rückt er zum stellvertretenden Chef der Präsidialverwaltung auf. Das ist ein mächtiger Posten. Das schafft er innerhalb von 2-3 Jahren. Wie das im Einzelnen abgelaufen ist, wissen wir nach wie vor nicht. Das ist schwer nachvollziehbar. Aber das ist so der Stand 1998, als sozusagen das entscheidende Rennen beginnt.
Um die Taktiken zu verstehen, die letztlich zu Wladimir Putins Aufstieg führten, muss man wissen, wie angeschlagen Jelzins Karriere ist, wegen der großen Wirtschaftskrise. So wechselt Jelzin 3-mal innerhalb kürzester Zeit den Ministerpräsidenten aus. Sergei Kirjenko setzt er noch nicht einmal einem halben Jahr wieder ab, weil er es nicht geschafft habe, Russlands wirtschaftliche Probleme in den Griff zu bekommen. Daraufhin macht er Außenminister Jewgeni Primakow zum Ministerpräsidenten. Einen erfahrenen und beliebten Politprofi, der schon von Gorbatschow ins Zentralkomitee berufen worden war. Einstimmig votierten auch die Kommunisten, die stärkste Fraktion im Parlament, für seine Ernennung. Aber auch Primakow ist für Jelzin nur eine Übergangslösung, um die eigene Popularität zu stabilisieren. Primakows Amtszeit dauert bis zum 12. Mai 1999. Dann wird er entlassen. Jelzins Begründung auch hier: die wirtschaftliche Lage Russlands.
Sie haben Putin offenbar schon ausgewählt, wissen aber noch nicht, wie sie ihn dem Volk präsentieren können, weil keiner kennt ihn, wirklich keiner. Und sie machen schnell noch eine Zwischenlösung in Form des Herrn Stepaschin, der auch mal Geheimdienstchef gewesen war. Also sie fischen nur im Geheimdienst in dem Moment. Also ganz klar, wo der Kandidat herkommen soll. Stepaschin, den kannte man als Minister, den konnte man dem Volk erstmal halbwegs vorsetzen. Und der amtierte genau 3 Monate. Nicht mal 3 Monate. Und dann entließ er ihn auch ohne nachvollziehbare Begründung. Also es war völlig klar, dass das alles nur gefegt war. So, und jetzt dachten sie, jetzt können sie ihn Putin rausholen, den sie inzwischen zum Chef des Inlandsgeheimdienstes ernannt hatten. Und da wurde er im August 1999 Ministerpräsident. Und die Jelzin-Tochter sagte dann an einer Stelle in ihrem Blog ein paar Jahre später, alle anderen potenziellen Kandidaten, also im Vergleich zu Putin, von den Liberalen bis zu Primakow seien, Zitat, noch schlechter gewesen und wären in den Wahlen noch aussichtsloser gewesen. Deswegen haben sie sich für Putin entschieden. Das klingt also so, als ob Putin nun auch nicht der große Wunschkandidat gewesen, aber es war für sie noch das kleinste Übel. Und wichtig war ja, dass sie sagten, sie können inzwischen oder glaubten, sie können inzwischen jeden zum Präsidenten machen, unabhängig, was der für eine Statur hat, mit allen ihren Polittechnologien, die sie haben. Und hier beginnt aber eigentlich erst die Aktion Nachfolger. Man hat ihn ausgewählt. Und diese Aktion kommt aber jetzt erst zu ihrem Höhepunkt, denn jetzt muss ich ja zeigen, ob sie ihn wirklich dem Volk unterjubeln können. Wie machen sie das in den nächsten Monaten, angefangen von August, wo er Premierminister geworden ist, bis zum Ende des Jahres, was ja nur 4 Monate sind? Ja. Das ist, glaube ich, die ganz entscheidende Phase und aus der kann man sehr viel ablesen.
Am 13. September 1999 tritt Ministerpräsident Wladimir Putin in Moskau vor die Kameras eines Fernsehteams. Im Hintergrund sind Trümmer zu sehen. Im Vordergrund ist seine Miene schon jetzt genauso abschätzend ausdruckslos wie heute.
Es ist schwer, diese Leute als Menschen zu bezeichnen. Und man kann sie nicht einmal als Tiere bezeichnen. Wenn sie Tiere sind, dann sind sie tollwütig. Das ist keine Herausforderung für mich, für den Staat. Es ist eine Herausforderung für die Menschen. Und deshalb muss die Antwort angemessen sein. Sie muss von oben kommen.
Er wird also im August Premierminister und noch im selben Monat beginnt diese eigenartige, nie aufgeklärte Serie von Bombenanschlägen unten am Kaspischen Meer, aber auch in Moskau und in der Moskauer Umgebung. Bei diesen Bombenanschlägen, wo mehrere Wohnhäuser in die Luft fliegen, kommen fast 400 Menschen ums Leben und diese Anschläge werden tschetschenischen Terroristen angelastet. Ja, wir müssen uns erinnern, in der Zeit gab es wieder große Unruhen im Kaukasus. Der erste Tschetschenienkrieg war zwar 96 beendet worden mit einem Kompromiss, aber inzwischen gab es wieder viele Unruhen zur Verselbstständigung der Tschetschenischen Republik und tschetschenische Freischärler-Terroristen waren in Dagestan einmarschiert, um so dort ein Kalifat zu errichten. Und in diesem Moment passieren die Anschläge und bis heute glauben eigentlich alle, die ein bisschen sich mit Russland beschäftigt haben, dass diese Anschläge inszeniert worden waren durch den Geheimdienst. Man erwischt ja dann auch irgendwann in einer Vorstadt Leute, die in einem Keller Säcke abstellen mit Sprengstoff und wo sich herausstellt, es ist der Geheimdienst. Und so ertappt sagen sie dann, das sei eine Übung gewesen.
Da war ja keine Explosion und sie wurde auch nicht verhindert. Es war eine Übung unserer Leute und in den Säcken war kein Sprengstoff, sondern Zucker.
Der Mann, der das damals zu Protokoll gibt, ist Nikolai Patruschew. Schon damals kannte er Putin gut und wurde dessen Nachfolger als Chef des Geheimdienstes FSB, als Putin Ministerpräsident wurde. Bis heute arbeiten beide eng zusammen. Patruschew gilt als Hardliner. Selbst unter den Siloviki, jener Gruppe aus dem Militär- und Sicherheitsapparat, mit der sich Putin schon damals umgibt. Er gilt als der, der am radikalsten russisch-nationalistisch denkt. Im Herbst 2021 bezeichnete er Ukrainer als Nicht-Menschen. Der britische Experte Mark Galeotti nennt Patruschew heute wegen dessen, Zitat, paranoidem verschwörungstheoretischen Mindset den gefährlichsten Mann in Russland.
Nun, aufgrund dieser Bombenanschläge überschreitet auf Befehl Putins am 1. Oktober 1999 überschreiten russische Armeeeinheiten die Grenze zum tschetschenischen Landesteil. In den Worten Putins war das eben eine Aktion zur Bekämpfung von etwa 2000 Terroristen, wie er damals sagte. Das ist also der Vorwand, dort einzumarschieren und nun zu versuchen, endlich mit den Unruhen am Kaukasus und mit den Versuchen, diese Republik selbstständig zu machen, unabhängig zu machen, damit aufzuräumen.
Da hake ich nochmal ein, denn diesen zweiten Tschetschenienkrieg, der damit angefangen hat, habe ich noch sehr gut in Erinnerung, weil man jeden Tag in den Nachrichten, in der Tagesschau die Bombardierung insbesondere von Grozny gesehen hat. Und es waren so furchtbare Bilder und ich habe es als so furchtbare und auch irgendwie nicht gerechtfertigte Taten empfunden. Man hatte immer so den Eindruck, dass das große Russland ballert das
kleine Tschetschenien kurz und klein. Ich habe keine Ahnung von Tschetschenien, ne? Aber das Verrückte in meiner Wahrnehmung ist, dass ich das so unrecht empfunden habe, es Putin aber doch geholfen hat, im Ansehen zu steigen.
Eindeutig. Das ist ja der entscheidende Zusammenhang. Man muss ja nochmal bedenken, er ist in dem Moment Ministerpräsident, nicht Präsident. Ja. Eigentlich hat der Präsident solche Aktionen zu befehlen und zu leiten. Jelzin unterstützt ihn, gibt ihm freie Hand. Aber die Aktion in Tschetschenien leitet der Ministerpräsident, also Wladimir Putin. Das ist sicher auch kein Zufall. Er hat dafür gewisse Fähigkeiten, er hat mit all den Siloviki, mit den Machtstrukturen zu tun, also er hat die nötige Härte. Und die Bombardierung von Grosny, ich kannte zumindest bis dahin nichts Barbarisches als dies. Ich bin hingefahren, ich war dann dort unten und bin von Georgien her über die Berge gegangen und man konnte eigentlich nicht mehr in die Stadt rein, weil das ja alles besetzt dann war von der russischen Seite. Und ich bin aber in die Stadt gekommen und ich habe so eine Stadt habe ich noch nie erlebt. Also so stelle ich mir Dresden 1945 vor. Sie war völlig platt gemacht. Ich sah kein heiles Haus mehr. Es war alles bombardiert. Es lebte auch keiner. Es war eine Geisterstadt. Alle waren geflohen, die noch überlebt hatten. Auch viele Russen hatten ja gelebt in der Stadt. Alles war weg. Also er hatte das mit einer, sagen wir jetzt mal, Effizienz gemacht, die unglaublich war. Er hätte ein anderes Skrupel gehabt, eine Stadt auf diese Weise zu vernichten. Aber wenn wir jetzt heute an Kiew denken, stellt sich dann sofort eine Parallele her. Und das macht er schon in einer Phase, als er gar nicht Präsident ist. Und das bringt ihn tatsächlich tolle Umfragewerte. Also für sein Vorgehen gegen diesen sogenannten äußeren Feind bekommt er Umfragewerte. Im August, glaube ich, hatte er 1%. Also die Leute kannten ihn ja, wie gesagt, nicht 1%. Und Ende des Jahres, 4 Monate später, hat er um die 50% Unterstützung, 51%, glaube ich. Das russische Volk tatsächlich war mit diesen Vorgängen am Kaukasus, das war natürlich immer als verbrecherisch dargestellt worden, damit nicht einverstanden. Das haben sie als Stärkung des Staates empfunden. Das haben sie gesehen, dass das Putin macht. Und das haben sie ihm hoch angerechnet.
Stellt man eine entsprechende Liste auf, dann wird schnell klar, dass Russland seit Jahrzehnten im Krieg ist. Und dass deshalb ganze Generationen der russischen Gesellschaft maßgeblich durch diesen Dauerzustand geprägt wurden. Der letzte Krieg der Sowjetunion in Afghanistan endete 1989. Aber schon 1991 griff der Nachfolgestaat militärisch in Georgien ein. Im gleichen Jahr sandte Gorbatschow Truppen nach Litauen, um die Unabhängigkeitsbewegung zu unterbinden. 1992 intervenierte Russland im Transnistrien-Konflikt in Moldau. Russische Streitkräfte sind bis heute dort. Danach in Tadschikistan und erneut in Georgien. 1994 bis 1996 führte Jelzin den ersten Tschetschenienkrieg, ab 1999 Putin dann den zweiten. Diese Liste lässt sich bis heute fortführen. Über Georgien zum Dritten, die Annexion der Krim und den Kriegsausbruch in der Ostukraine, Syrien, Bergkarabach und schließlich den Überfall auf die gesamte Ukraine 2022. Und immer geht es nur um eines, die endgültige, vollständige russische Kontrolle.
Diesen Friedensschluss, den man im ersten Tschetschenienkrieg 1996 gemacht hatte, den hatte das Land oder die Elite zu nie anerkannt. Das war eine Schmach für sie. Das, so wie sie heute keinen Frieden mit der Ukraine schließen könnten, sie wollen den vollständigen Sieg. Und 96 hatten sie den nicht erreicht. Sie mussten eigentlich klein beigehen, weil sie militärisch nicht dazu in der Lage gewesen waren, die tschetschenischen Aufständischen zu unterdrücken. Also das heißt, sie mussten ihnen eine Konzession bieten. Und das haben sie auch nie verwunden. Das wollten sie korrigiert haben. Auch ja. Leute wie Putin, das wollten sie immer korrigiert haben. Da wollten sie Rache nehmen und das endgültig besagen. So ist es heute bei der Ukraine im Grunde genauso wieder. Also das war der entscheidende Punkt, um innerhalb, und der hat tatsächlich funktioniert, insofern war die Jelzin-Truppe doch schon sehr durchtrieben. Sie haben ihn also bekannt und beliebt, ne? Beliebt ist zu viel gesagt, aber doch populär gemacht innerhalb von 4 Monaten.
Als jetzt, militärischen Menschen auch.
Als militärischen Menschen, als einen, der sich für die Belange Russlands einsetzt, für die Interessen Russlands. Jetzt ging es natürlich darum noch, ihn auch politisch zu installieren, denn er war ja ein Nichts, er war in keiner Partei, er hatte, wie macht man das demokratisch, parlamentarisch, wie kriegt man ihn durch? Das war natürlich dann die nächste Frage.
An dieser Stelle hilft ein kleiner Rückblick und auch die Erinnerung an ein paar Namen. An Ex-Premier Jewgeni Primakow, an den Oligarchen Boris Berezovsky. Noch gibt es in Russland nämlich echte Wahlen, auf die Rücksicht genommen werden muss, Und es gibt Parteien, die von Menschen gewählt werden können. Mit echten Auswirkungen, also ganz anders als bei den Präsidentschaftswahlen im Russland des Jahres 2024. Heute gewinnt immer Putins Partei einiges Russland. Im Jahr 1999 hingegen gibt es diese Partei noch gar nicht. Putin hat überhaupt keine Partei, der er angehört. Seine Gegner Primakow und Luschkow schon.
Ihn politisch zu installieren, geht jetzt auf folgende Art und Weise. Es findet im Dezember 1999 eine Duma-Wahl statt, also eine Wahl zum russischen Parlament. Und die ist nicht ganz sicher, ob sie ausgeht zugunsten der Jelzin-Familie, also dieser Kreml-Formation, oder zugunsten einer anderen Gruppierung. Denn inzwischen haben sich zwei Leute zusammengetan und eine Partei gebildet, die eine, ja, eigentlich doch letztendlich eine parlamentarische Republik bilden wollen und die Reformen zum Teil fortsetzen wollen, für Marktwirtschaft eintreten. Und das ist eben jener Primakow, der den Jelzin abgesetzt hat als Ministerpräsident, und der damalige Oberbürgermeister von Moskau, Juri Luschkow. Die haben diese Partei Vaterland gegründet und haben einen erstaunlichen Rückhalt innerhalb kurzer Zeit. Also ein großes Echo in der Bevölkerung, und das beunruhigt die Jelzin-Leute. Wie wollen sie dann Putin durchbekommen? Sie müssen ja auch eine scheinbar demokratische Kulisse für ihn aufbauen, dass sozusagen eine Mehrheit der Institutionen für Putin ist. Und da beginnt nun das, was man dann später immer wieder gesehen hat, nämlich eine beispiellose Schmutzkampagne mit Hilfe der Medien gegen diese Gruppierung, gegen Primakow und Luschkow. Also da wird mit allen Mitteln gearbeitet, mit Videos, mit Unterstellungen, und er ist nicht mehr gesund, der Primakow, und also all die Dinge, die man so im Einzelnen kennt, vor allem mit Hilfe des staatlichen Fernsehsenders ORT, der damals noch mehrheitlich dem Oligarchen Beresowski gehört. Deswegen hat Beresowski so einen Stein dann bei Putin auch im Brett, weil er sein Fernsehen dafür einsetzt, um diese Gruppierung zu diffamieren, um sie zurückzudrängen, und das funktioniert tatsächlich. Denn Fernsehen ist ein ganz wichtiger Faktor in der russischen Bevölkerung. Man guckt von morgens bis abends Fernsehen, und was das Fernsehen sagt, wird meist auch geglaubt.
Manche Dinge ändern sich nicht. Bei aller Propaganda eint die Kontrahenten damals lediglich, dass beide die Kommunisten verhindern wollen, die in den Umfragen vorn liegen. Die punkten mit Erinnerungen an die geordneten Verhältnisse in der Sowjetunion und lassen auf Wahlkampfmärschen Stalin-Plakate zeigen. Das ist deshalb interessant, weil bei den russischen Wählern ganz offensichtlich ein Verlangen nach einem starken Mann besteht, selbst wenn dieser vor nicht allzu langer Zeit eine Ära voll innerem Terror geprägt hat. Aber Stalin als Symbol, als siegreicher Sowjetführer, funktioniert auch heute noch für Putin. Damals aber, 1999, braucht dieser erstmal eine politische Basis und gute Freunde, die treu an seiner Seite stehen und sich für ihn instrumentalisieren lassen.
Der Kreml macht dann noch etwas. Er gründet aber erst zwei Monate vor der Wahl eine eigene Bewegung, eine eigene Partei, aus der dann diese Machtpartei, die Kreml-Partei, hervorgeht. Einheit, Jedinstvo, und auch interessant, die Parallele hat man schon vergessen, an der Spitze dieser Bewegung steht Herr Shoigu. Also jener Mann, der heute Verteidigungsminister ist. Und auch im Nachhinein wird ihm klar, warum die beiden so eng befreundet sind, später Putin und Shoigu bis heute. Und er hält ja an Shoigu fest, obwohl Prigozhin, sage ich nur als Stichpunkt, alle die Armeeführung kritisieren. Aber er fährt mit ihm in Urlaub und so. Also er ist eng befreundet mit ihm. Shoigu wird da schon geholt. Er ist derzeit Notstandsminister und wird an die Spitze dieser Scheinpartei gesetzt. Und die gewinnt mit Hilfe dieser Medienmacht tatsächlich gegen Luschkow und Primakow. Die werden abgeschlagen mit etwa 12-13%, landen die auf dem zweiten Platz. Und diese neue Bewegung, die sozusagen Putin, der ja nicht angehört formal, ins Amt heben soll, die kriegt über 23%. Und dieses Wahlergebnis ist zum einen fast ausschließlich eine Folge des Tschetschenien-Faktors. Denn der Krieg hat eine Welle des Nationalismus hochgekocht, und die sozialen Probleme, von denen wir gesprochen haben, die das Leben der russischen Bevölkerung beherrschen, sind erstmal in den Hintergrund gedrängt. Und da alle Parteien auch den Krieg unterstützen, muss das zwangsläufig zugunsten von Putin, dem obersten Kriegsherrn, sich auswirken.
Der heutige Verteidigungsminister Sergei Shoigu steht damals seit 1991 dem russischen Rettungskorps vor, das kurz darauf zum Katastrophenschutzministerium umgeformt wird. In dieser Funktion ist er stets für die Öffentlichkeit sichtbar, wenn Naturkatastrophen oder Großunglücke geschehen. Wegen der maroden postsowjetischen Infra- und Industriestruktur gab es in den 1990er Jahren davon viele. Im September 1999 erhält Shoigu dafür eine hohe Auszeichnung. Den Orden Held der Russischen Föderation, verliehen vom Präsidenten für Heldentaten im Dienste des Staates. Es heißt, dass Jelzin persönlich Shoigu überreden musste, bei der Wahl anzutreten. Aber noch bevor dieser sein Einverständnis gegeben hatte, erschienen in kremlnahen Medien bereits Schlagzeilen wie »Shoigu kommt, um Russland zu retten«. Ein Volksheld als Frontmann für Putin. Shoigus Ernennung funktioniert so nicht nur als kluger Schachzug, sondern auch als Blaupause für die Zukunft. Der Krieg in Tschetschenien bringt Putin Erfolg. Shoigus Wahl zum Parteivorsitzenden minimiert Putins Risiko.
Man weiß ja nicht, was mit der Partei wird, ob die wirklich den Rückhalt bekommen wird oder ob das ein Rohrkrepierer sein wird. Da setzt man einen wie Shoigu ein, da kann nicht viel passieren. Der ist zwar Militär, kann das auch alles militärisch mehr oder weniger durchstellen. Aber wir erleben das auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, dass Putin sich ja mit der Partei nie wirklich identifiziert. Nie. Er ist nie der Parteivorsitzende. Medvedev ist es dann zeitweise und so. Also er hält sich immer fern, sich an die Spitze setzen, aber sich nicht mit den eventuellen Misserfolgen identifizieren lassen. Also fernhalten von all diesen Konstruktionen, die ja künstlich geschaffen werden, von denen selbst die Urheber nicht wissen, ob das von Erfolg gekrönt sein wird.
Am 19. Dezember wird gewählt. 24,3% der Stimmen entfallen auf die Kommunisten. Primakows und Luschkows Partei Vaterland bekommt 13,3%. Die Liberalen schaffen 5,9% und Schirinowskis Ultranationalisten sogar 6%. Und Putin, Shoigu mit der Partei Einheit? Immerhin 23,3%. Das klingt für europäische Demokratieverhältnisse gleich nach schwierigen Koalitionsverhandlungen. Aber im Russland des Jahres 1999 reicht dieses Ergebnis, um allein zu gewinnen, wenn man die Politik kennt und das Spiel mit den Mehrheiten beherrscht.
Diese ganze Wahl ist schon eine undemokratische Fassade. Dieses Bündnis Einheit und dann gibt's noch die zweite Gruppierung, die von Chubais, die Union rechter Kräfte, die haben zusammen 105 Abgeordnete von 450 Abgeordneten. Das heißt, es ist also drei Viertel sind nicht in ihrer Hand. Aber man muss da sich daran erinnern, es gibt eine ganz, ganz große Zahl unabhängiger Abgeordneten, die also in den Wahlkreisen direkt gewählt worden waren, mit Direktmandaten. Die gehörten keinen Parteien an und die hat man dann peu à peu ausgekauft. Also die hat man rübergezogen mit politischen Versprechen, mit du kriegst die und die Funktion, die und die Posten, auch mit Geld ganz sicher und so weiter. In kurzer Zeit treten die sozusagen auf die andere Seite über und das dauert nicht lange, dann haben die insgesamt, ich glaube, 67%. Das ist also schon ein Szenario, das ganz offensichtlich funktioniert hat. Man hat künstlich eine Partei geschaffen, die künstlich nach einigen Monaten eine Mehrheit in diesem Parlament hat. Diese Partei ist wirklich nur dazu geschaffen worden, um diese Mehrheiten rein optisch zu verschaffen für Putin, während sie nie an den politischen Entscheidungen beteiligt wird. Also es wird nie eine Koalitionsregierung gebildet. So bei uns zum Beispiel, wenn eine Partei siegt, hat sie den Vorrang bei der Bildung der Regierung. Man bildet eine Koalitionsregierung, so wie wir es jetzt haben mit SPD, FDP und Grüne. Das ist da nicht der Fall. Der Kreml macht seine eigene Regierung, ernennt die Regierung. Also diese Partei und diese Duma dienen fortan nur noch als Abstimmungsmaschine, um die Gesetze, die aus dem Kreml kommen und so weiter, durchzuwinken. Das hat also überhaupt demokratisch nach unserem Verständnis überhaupt keine Bedeutung.
Die Operation Nachfolger scheint geglückt. Putin, der Kandidat, ist zwar nicht Chef der künstlich erschaffenen Partei geworden, die ja auch die Wahl nicht gewinnt, aber was das Volk will, ist insofern zweitrangig, weil man ja Mehrheiten organisieren kann, die den Anschein dieses Willens vermitteln. Putin, der Unbekannte, ist zum Ministerpräsidenten gemacht worden, nachdem man systematisch andere Kandidaten und darunter auch Konkurrenten auf diesen Posten gehievt und dann diskreditiert hat. Putin, der Ministerpräsident, konnte sogleich Stärke zeigen, indem er auf die mysteriöse Anschlagsserie in Russland mit einem gnadenlos harten Feldzug gegen Tschetschenien antworten durfte, obwohl es eigentlich Sache des Präsidenten hätte sein müssen. Putin, der Feldherr, hat dadurch sein Ansehen im Wahlvolk als neuer, starker Mann des Staates gefestigt. Als Gegenentwurf zum trinkenden, taumelnden Jelzin, der für die Misere von Land und Leuten ja sowieso erst verantwortlich gewesen war. Und dann, in der Silvesternacht, nur 2 Wochen nach der Wahl, verabschiedet sich Jelzin und macht seinen Nachfolger dadurch zu Putin, dem kommissarischen Präsidenten Russlands. Man darf allerdings nicht vergessen, es ist das Jahr 1999 und nicht 2024. Und noch darf man auch in Russland sehr wohl frei heraus sagen, was einem an den politischen Manövern und Scharaden missfällt.
Ich will noch mal ein paar Urteile bringen, die es in den Tagen gab in der russischen Elite. Dann sieht man, wie geschockt eigentlich alle gewesen sind von dieser Wahl, von dieser Ernennung Putins. Ein Politiker sagte, Putin sei ein Mann, der hätte einen Charme wie ein getrockneter Haifisch. Also diese Nachricht, dass er der neue Präsident werden wird, schlug ein wie eine Bombe und die politische Elite reagierte eigentlich wirklich mit Skepsis, ja, bis Ablehnung. Darf man nicht vergessen. Sie war überhaupt nicht einverstanden damit. Eigentlich alle politischen Lager gossen Spott und Häme über diese Nominierung aus. Der demokratische Abgeordnete Ryzhkov sah in Putin einen rein technischen Premierminister und dann amtierenden Präsidenten. Nemzow, der Reformer, sprach von einem Akt des Wahnsinns. Der Kommunistenführer Gennadi Zyuganow, der sich später dann sehr wohl arrangiert mit Putin, sprach von einem klinikreifen pathologischen Vorgang, wie man da Putin ins Amt jetzt gebracht hätte. Oder Moskaus Oberbürgermeister Ryzhkov, na, der war natürlich auch Leidtragender, der hat gesagt, jetzt sei der höchste Grad an Absurdität im politischen Establishment in Russland erreicht.
Und dann ist Jelzin verschwunden. Und im russischen Fernsehen sitzt Putin an seiner Stelle. An einem anderen Schreibtisch. Hinter ihm der gleiche Weihnachtsbaum mit dem gleichen Schmuck. Anders als sein Vorgänger ist der neue Staatschef nur halb zur Kamera gewandt. Anders als Jelzin hat Putin nicht beide Hände auf dem Tisch, sondern nur den linken Arm auf die Platte gestützt. Er wirkt wie zufällig und auch ein wenig widerwillig dorthin gesetzt. Vielleicht ein Teil der Inszenierung, wie vielleicht auch seine Neujahrsansprache. Hier ein paar Ausschnitte davon.
Liebe Russinnen und Russen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute bin ich mit der Aufgabe des Staatsoberhauptes betraut worden. In 3 Monaten werden die Wahlen zum Präsidenten Russlands stattfinden. Meinungsfreiheit, Gewissensfreiheit, Medienfreiheit, Eigentumsrechte, diese grundlegenden Elemente einer zivilisierten Gesellschaft werden vom Staat zuverlässig geschützt werden. Erheben wir unsere Gläser auf das neue Jahrhundert Russlands, auf Liebe und Frieden in jedem unserer Häuser, auf die Gesundheit unserer Eltern und Kinder. Ein frohes neues Jahr für Sie. Frohes neues Jahr.
В каждом нашем доме. За здоровье наших родителей и детей. С Новым годом вас. С новым веком.
Dann beginnt ein neues Jahrtausend und ein neues Zeitalter für Russland. Denn die eigentliche Ansprache an sein Land, die Botschaft, die ihm wirklich wichtig war, hat Putin nicht im TV aufgesagt, sondern in der Zeitung Nezavissimaya Gazeta veröffentlicht. Tags zuvor schon, am 30. Dezember 1999. Russland um die Jahrtausendwende. Russia at the Turn of the Millennium heißt dieser Essay. Sie können den vollen Text nachlesen, wenn Sie dem Link in den Shownotes dieser Sendung folgen. Und das ist auch der Text, den Christian Neff meint, wenn er von Putins Neujahrsbotschaft spricht.
Dieses System, was wir heute Putinismus nennen, bildet sich ja erst heraus langsam. Das sind so die ersten Schritte, die ersten Versuche, um zu testen, ob das funktionieren könnte im Volk. Aber Putin ist jemand, und das ist mir irgendwie ganz wichtig, darauf hinzuweisen, der bereits in diesem Moment, als er amtierender Präsident wird, also zum Jahreswechsel 1999-2000, eigentlich eine ganz klare Botschaft abgibt, was er vorhat. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, damals nicht wirklich ernst genommen haben, was wir nicht beachtet haben. Zumal dann ein Jahr später ist dann diese berühmte Bundestagsrede, wo er sagt, wir bauen hier alle am gemeinsamen europäischen Haus. Aber schon in dieser Neujahrsnacht, in seiner Botschaft, in seiner sogenannten Millenniumsbotschaft, sagt er ganz klare Dinge, die eigentlich antiwestlich sind. Er signalisiert eine klare Abwendung von den Strömungen des Europäismus und des Atlantismus. Er sagt nämlich, die Rolle der Staatsmacht sei in Russland immer größer gewesen als in der westlichen politischen Kultur. Daher könne Russland nicht eine Kopie der USA oder Englands werden, wo liberale Werte lange historische Traditionen haben. Das ist eine ganz interessante Aussage. Wie gesagt, zur Neujahrsnacht 2000 sagt er das. Er sagt also, in Russland können wir diese ganzen westlichen Werte gar nicht übernehmen, die funktionieren hier nicht. Und er wendet sich damit eigentlich auch gegen viele Auffassungen, die Jelzin immer vertreten hat. Der gesagt hat, Russland wird von nun an, das sagte er mehrmals in den 90er Jahren, ein demokratischer Staat werden und wir werden nie zurückkehren zu den imperialen Traditionen, die Russland einst ausmachten.
Betrachtet man Putins Essay zur Jahrtausendwende mit dem Wissen von heute, wie sich Russland unter Putins Herrschaft bis 2024 entwickelt hat, dann klingen auch die weiteren Ausführungen in jenem Text von 1999 beunruhigend. Zitate. Für die Russen ist ein starker Staat keine Anomalie, die abgeschafft werden sollte. Ganz im Gegenteil, sie sehen ihn als Quelle und Garant der Ordnung und als Initiator und Hauptantriebskraft jeder Veränderung. Die Öffentlichkeit erwartet die Wiederherstellung der lenkenden und regulierenden Rolle des Staates in dem Maße, wie es aufgrund der Traditionen und des gegenwärtigen Zustands des Landes notwendig ist. Die Mehrheit der Russen ist daran gewöhnt, die Verbesserung der eigenen Situation eher mit der Hilfe und Unterstützung des Staates und der Gesellschaft in Verbindung zu bringen, als mit eigener Anstrengung, Initiative und unternehmerischem Gespür. Wir wollen nicht versuchen, die Frage zu beantworten, ob das gut oder schlecht ist. Wichtig ist nur, dass es solche Gefühle gibt. Mehr noch, sie sind immer noch vorhanden. Deshalb dürfen sie nicht ignoriert werden. Dies sollte vor allem in der Sozialpolitik berücksichtigt werden.
Es ist also eine deutliche Verneinung der westlichen Werte und eine starke Betonung der staatlichen Macht. Also der Staat muss ausgebaut werden. Der Staat ist bei uns ein ganz anderes Instrument, als er in westlichen Ländern ist. Der Mensch, das Individuum muss zurücktreten. Ja, man sucht eine neue nationale Identität mit der Übernahme eines imperialen Denkens aus zaristischer wie auch aus sowjetischer Zeit. Und er sagt in dieser Neujahrsansprache auch, die Identität Russlands ist gefährdet. Das Land drohe in Zweit- oder Drittklassigkeit abzurutschen. Deswegen müssen wir die Staatsmacht stärken. Ein starker Staat, genau das ist das, was die Russen wollen, denn nur der schaffe Ordnung. Das ist eine ganz deutliche Botschaft, die in der Zeit stattfindet. Da muss man natürlich auch ein bisschen dran denken, dass in dieser Zeit auch die ersten Enttäuschungen schon mit dem Westen stattfinden, nämlich der Jugoslawienkrieg. Wir erinnern uns, als Primakow noch Premierminister war, der schon jemand war, der eben die nationalen Werte deutlicher vertreten wurde. Deswegen hatte ihn Jelzin ja auch erstmal ausgesucht. Der fliegt dann zu einem Staatsbesuch in die USA und mittendrin über dem Atlantik erfährt er von der Bombardierung Belgrads durch die NATO. Und was macht er? Er lässt das Flugzeug umkehren, fliegt also nicht weiter nach Amerika, kehrt um und sagt, ich will nicht mit diesen Amerikanern verhandeln, die völkerrechtswidrig sozusagen jetzt die Serben bombardieren, ein mit uns eng verknüpftes Volk. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Russland versuchen will, wieder in seine frühere Machtrolle zurückzukommen und sich nicht alles gefallen lassen will, was der Westen jetzt ohne Absprache mit Russland macht.
Wie wenig der Westen diese russische Enttäuschung wahrnimmt, wie sehr man übersehen hat, vielleicht übersehen wollte, was der neue starke Mann im Kreml vorhat, das hören Sie in der kommenden Folge unserer Serie über Wladimir Putins Aufstieg. Und Sie werden auch hören, wie er zum zweiten Präsidenten Russlands wird, wie Putin die Macht der Oligarchen bricht und seine eigene Machtposition in Russland und der Welt verstärkt. Und dazu gehört natürlich auch, dass er vor dem Deutschen Bundestag spricht.
Die bisher ausgebauten Koordinationsorgane geben Russland keine reale Möglichkeiten, bei der Vorbereitung der Beschlussfassung mitzuwirken. Heutzutage werden Entscheidungen manchmal überhaupt ohne uns getroffen. Nur werden wir dann nachdrücklich gebeten, sie zu bestätigen. Dann spricht man wieder von der Loyalität von NATO. Es wird sogar gesagt, ohne Russland sei es unmöglich, diese Entscheidungen zu verwirklichen. Wollen uns fragen, ob das normal ist, ob das echte Partnerschaft ist?
Das war Putins Aufstieg. Vom Reformer zu dem Mann, den die Welt fürchtet. Eine Sonderserie des Spiegel-Auslandspodcasts 8 Milliarden. Dies war Folge 1, Putin, der Unbekannte. Dank geht an Christian Neef, der Russland kennt und darüber erzählen kann wie kaum ein anderer. Dank geht an Janis Schakarian für die redaktionelle Begleitung dieser Serie. Dank an Felix Klein für die audiophile Postproduktion dieser Episode. Dank auch an Marius Mestermann und Lenne Kafka für die deutschen Stimmen über den russischen O-Tönen. Und Dank an alle Menschen, die uns zuhören und unsere Arbeit wertschätzen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen noch einen weiteren, neuen Podcast des Spiegel empfehlen. NDA – Geschichten, die nicht erzählt werden sollen. In der ersten Staffel geht es um Kascha Lehnhardt. Das Model stirbt mit 25 Jahren in Berlin. Sie wurde bekannt durch Germany's Next Topmodel und ihre Beziehung zum Fußballweltmeister Jerome Boateng. Kurz vor ihrem Tod unterzeichnet Kascha Lehnhardt einen NDA – die Verschwiegenheitsvereinbarung untersagt ihr, öffentlich über ihre Beziehung mit Jerome Boateng zu sprechen. In NDA, die Akte Kascha Lehnhardt, erzählen Maike Backhaus und Nora Gantenbrink eine Geschichte, die so bisher nicht erzählt wurde, weil sie nicht erzählt werden sollte. Ich packe Ihnen hier gleich noch den Trailer ans Ende und einen Link in die Shownotes. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser.
Es gibt ein Foto von Kascha Lehnhardt, das zeigt sie am 3. Oktober 2019. Auf dem Bild ist ihr linker Daumen getaped. Am Tag danach verschickt Kascha Lehnhardt diese Sprachnachricht.
Leider hat er meinen linken Daumen fast gebrochen, deswegen kann ich nicht mit ihm schreiben und es dauert todeslange, deswegen spreche ich die Nachricht.
Wenige Monate später wird offiziell, Kascha Lehnhardt ist mit Jerome Boateng zusammen. Boulevardmedien machen den Fußballweltmeister und das Model zum Glamour-Paar, berichten über gemeinsame Urlaube und Auftritte, aber auch über angebliche Beziehungsprobleme.
Jerome und ich lieben uns und das sind jetzt alles Dinge, die von außen kommen. Und das rüttelt trotzdem an der Beziehung und wir wollen halt einfach nicht, dass es kaputt geht.
Im Februar 2021 nimmt sich Kascha Lehnhardt das Leben. Nach ihrem Tod geht es in der Berichterstattung vor allem um die toxische Beziehung der beiden, auch um Cybermobbing und Hetzkampagnen. Worum es in der Öffentlichkeit beim Fall Kascha Lehnhardt selten geht, ist mutmaßliche Partnerschaftsgewalt. In diesem Podcast sprechen wir darüber. Wir wollen einen blinden Fleck in der Geschichte zwischen Kascha Lehnhardt und Jerome Boateng ausleuchten. Wir tun das, weil Fälle, die sich um Vorwürfe von Partnerschaftsgewalt drehen, häufig im Dunkeln bleiben. Auch allgemein in der Gesellschaft. Erst recht dann, wenn ein extremes Machtgefälle zwischen zwei Menschen besteht.
Die Sache mit mir, jetzt mit der Körperverletzung, wenn ich ihm eine Anzeige mache. Ich habe gerade schon bei der Polizei angerufen, aber die meinten, das geht nur, wenn ich zur Dienststelle komme. Mache ich auch morgen. Direkt Anzeige.
Kascha Lehnhardt hat unseren Informationen nach keine Anzeige erstattet. Jerome Boateng bestreitet, sie jemals körperlich angegriffen zu haben. Der Spiegel recherchiert den Fall Kascha Lehnhardt seit 3 Jahren. Für diesen Podcast haben wir Kascha Lehnhardts Handy forensisch untersuchen lassen und mehr als 25 Stunden Sprachnachrichten ausgewertet. Uns liegen zahlreiche Indizien, Aussagen und die Todesakte von Kascha Lehnhardt vor. Aus diesen Dokumenten ergibt sich eine Geschichte, die so bisher nicht erzählt wurde, weil sie nicht erzählt werden sollte.
Er hat jetzt diese Verschwiegenheitserklärung. Seine hat er nicht unterzeichnet. Ich habe natürlich unterzeichnet und jetzt...
Wenige Tage vor ihrem Tod unterschreibt Kascha Lehnhardt eine Verschwiegenheitsvereinbarung, einen sogenannten NDA. Laut der Anwältin von Boateng war es der autonome und vor Zeugen geäußerte Wunsch von Kascha Lehnhardt, eine Verschwiegenheitsvereinbarung zu unterzeichnen. Falls es in Kascha Lehnhardts Beziehung mit Jerome Boateng Gewalt gab, dann hätte dieser Vertrag möglicherweise verhindern sollen, dass sie darüber redet. NDA, die Akte Kascha Lehnhardt, ist ein Spiegel-Podcast in 6 Folgen. Von mir, Nora Gantenbrink.
Und mir, Maike Backhaus.
Die Akte Kascha Lehnhardt findet ihr jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und mit einem Spiegel-Plus-Abo bekommt ihr alle Folgen auf einmal. Das Probeabo kostet 1 € für die ersten 4 Wochen. Mehr Infos auf spiegel.de/NDA.